Alnatura macht den Mai zum Kindermonat. Denn für jede Bestellung aus dem Kinder- und Jugendbereich gehen 10 Euro an verschiedene Kinderschutzorganisationen. Auf alnatura.de findest du hochwertige Produkte für den natürlichen Kinderschlaf. Ökologisch, schadstoffgeprüft und unglaublich gemütlich. Und mit dem Code STRAND sparst du 10%. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Der Landeanflug drückt in meinen Ohren. Ich lutsche wie verrückt auf meinem Bonbon herum. Durch das Fenster sehe ich nur Wasser. Da ist nichts als Ozean, Wellen und noch mehr Ozean. Borneo, denke ich, wie das klingt. Die größte Insel Asiens, die drittgrößte der Welt, ist etwa doppelt so groß wie Deutschland. Als zentraler Teil des malaiischen Archipels liegt sie nördlich von Java, östlich von Sumatra, westlich von Sulawesi und südwestlich der Philippinen. Mit einem Stück Malaysia, einem Haufen Indonesien und dem kompletten, aber recht kleinen Brunei teilt sich die Insel in gleich drei Staatsgebiete auf. Das sind alles nur Informationen, die ich während des Fluges aufgeschnappt habe. Das alles ist interessant, aber es fasziniert mich nicht. Aber Borneo, allein das Wort, regt meine Fantasie zum Träumen an. Borneo. Ich kann schon jetzt sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich musste einfach mal wieder raus. Das Reisefieber vibrierte unter meinen Kniescheiben, in den Waden und hinunter bis in den kleinen Zeh meines linken Fußes. Der Arme zitterte sogar ein bisschen. Und da wurde mir klar, ein Städtetrip würde dieses Mal nicht ausreichen. Also rief ich beim Flughafen an und fragte, wann die nächste Maschine nach weit, weit weg ginge. Zu meiner Überraschung reagierte die Stimme am anderen Ende der Leitung prompt und ohne jede Spur von Verwunderung. »Ich habe hier einen Fensterplatz nach Borneo. Check-in ist in 2 Stunden. Passt Ihnen das?« »Und wie mir das passt, denke ich, als die Maschine in Kota Kinabalu, der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sabah, über die Landebahn in Richtung Flughafengate rollt. Ich habe zwar keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber ich werde es herausfinden. Nur schnell mit dem Taxi zu einem Hotel, ein Zimmer buchen und dann nichts wie rein ins Abenteuer. Kota Kinabalu ist eine Stadt, wie ich sie noch nie mit eigenen Augen gesehen habe. Ich kenne die Bilder südostasiatischer Großstädte aus Filmen. Eine Vorbereitung auf die lebensechte Szenerie vor Ort ist das allerdings nicht. Ich stehe auf dem Bürgersteig einer mehrspurigen und vielbefahrenen Straße im Stadtzentrum. Ich bewege mich nicht, bin wie angewurzelt. Um mich herum wirbelt ein ganzer Kosmos, dreht sich ein ganzes Universum auf chaotischen Bahnen. Es gibt so unendlich viel zu sehen, zu hören und zu riechen, dass ich mich von den Sinneseindrücken permanent angerempelt fühle. Ich versuche zum Beispiel, die allesamt mehrstöckigen Gebäude anzuschauen. Sie stehen dicht an dicht um mich herum, und es gelingt mir beim besten Willen nicht, auch nur eines von ihnen mit meinem Blick zu fixieren. Das Stadtbild kommt mir vor wie das Ergebnis einer jener fieberhaften Lego-Orgien, die ich aus meiner Kindheit kenne. Jeder Baustein wird verwendet, egal ob er nun passt oder nicht. Hauptsache, alles kommt irgendwo unter. Die Häuser Kota Kinabalus sehen aus, als könnten sie genau so entstanden sein. Hier steht etwas vor, dort ragt etwas heraus. Jedes Haus hat eine andere Farbe, meist verwaschen, matt und irgendwie alt, ohne dass ich glauben kann, sie wären vor langer Zeit gebaut worden. Hier steht eins, das breit und kastenförmig ist, dort eins, das schmal und hoch in den Himmel ragt. Im Erdgeschoss vieler Häuser gibt es kleine Geschäfte, Garküchen und Mamaks, kleine Cafés, die 24 Stunden geöffnet haben. Zwischen den einzelnen Exponaten dieser abenteuerlichen Architektur erheben sich die Paläste des Tourismus. Große Hoteltürme aus Stahl und Glas. Und noch dazwischen schimmert hier und da das koloniale Erbe Borneos hervor, in Form von weiß getünchten Fassaden. Während ich in Kota Kinabalu auf der Straße stehe, wird mir die tiefere Bedeutung des Wortes Schmelztiegel nur allzu klar. Die Menschen leben hier so dicht beieinander, dass es scheint, als müssten sie sich jederzeit gegenseitig auf die Füße treten oder ineinander laufen. Und aus all dieser Lebendigkeit erhebt sich eine vielschichtige Collage aus Klängen. Ein kleines Pläuschchen, wenn man sich trifft, Jubelschreie aus den Cafés, in denen Fußball geschaut wird, ausgelassenes Lachen von Jugendlichen, an mich gerichtete Worte aus dem Mund eines Ladenbesitzers mit grauen Haaren. Ich verstehe nichts, nicht mal einen kleinen Brocken. So unbekannt sind mir die Worte und Sätze, dass ich nicht mal sagen kann, ob hier nur eine oder aber unzählige verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ich gestehe mir ein, dass ich hier in Sabah, hier auf Borneo, mehr Tourist bin als auf meinen bisherigen Reisen. Warum also nicht mal ein richtiger Urlauber sein? Man sieht es mir ja doch an der Nasenspitze an und am Mund, den ich vor lauter Staunen nicht immer unter Kontrolle habe und der nicht selten offen steht. Zurück in der Lobby meines Hotels fällt mir eine Broschüre in die Hände. Mount Kinabalu Panoramic Helicopter Tour. Ein Hubschrauberrundflug. Ich zögere nicht eine Sekunde. Wann ich das machen könne, frage ich an der Rezeption. Meine Stimme klingt wie die eines kleinen Kindes auf dem Rummel. Der junge Hotelangestellte sieht auf die Uhr und lächelt. »Right now, if you want«, sagt er. »Also, gleich wieder ins Taxi und vom Taxi direkt in den Helikopter.« Der Boden entfernt sich bereits, als ich meinen Helm unter dem Kinn festzurre. Borneo wird kleiner, mein Blick weiter. Wir steigen. Die Rotorblätter sägen sich durch die tropisch feuchte Luft. Ihr Lärm hüllt mich in einen Kokon ein. Es fühlt sich großartig an. Von dem, was die Pilotin über ihr Headset erzählt, verstehe ich so gut wie nichts. Es ist mir auch egal. Ich schaue aus dem Fenster. Borneo sieht aus wie ein anderer Planet. Jedenfalls so, wie das in Science Fiction funktioniert. Dort gibt es Wüstenplaneten, Felsenmonde und Eisriesen. Borneo wiederum ist eine Welt ganz aus Regenwald und Tropenklima. Borneos Regenwald ist ca. 140 Millionen Jahre alt und damit einer der ältesten der Welt. Meiner Broschüre, die ich immer noch bei mir trage wie ein Kleinod, entnehme ich außerdem, dass es hier 3000 Baumarten gibt und sagenhafte 15.000 Arten von Blütenpflanzen. Von oben sieht das alles aus wie ein grüner Flickenteppich, der auf dem Ozean schwimmt. Ich kann die Farbenpracht gar nicht beschreiben. Das Wort grün wird Borneos Wäldern nicht gerecht. Ich sehe Blättergrün, Palmengrün, Giftgrün, Gräser- und Büschegrün, Lianengrün, Wildkräutergrün, Hoffnungsgrün, Verstecke- und Schlupfwinkelgrün. Dazwischen erheben sich die zerklüfteten Steinformationen des riesigen Mount Kinabalu. Wir fliegen direkt über den Krater des Vulkans. Das Gefühl in mir ist Ehrfurcht. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ehrfurcht vor der Größe und Schönheit dieser Natur. Aber da ist noch etwas anderes. Inmitten des Dschungels glaube ich, Schienen zu erkennen. Sie schlängeln sich in einer schmalen Schneise quer durch all die Grüntöne. Und dort, das ist doch wirklich ein kleiner Zug, oder? Von hier oben sieht er wie eine Modelleisenbahn aus. Ein Bild, das ich auf die Schnelle so gar nicht mit Südostasien zusammenbringe. Dem muss ich auf den Grund gehen. Zurück im Hotel stelle ich zu meiner Beruhigung fest, dass mit meinen Augen alles in Ordnung ist. »Oh yes, Sabah State Railway«, informiert mich der freundliche junge Mann an der Rezeption. Er muss mich mittlerweile für einen ziemlichen Einfallspinsel halten. Am nächsten Tag kaufe ich mir eine Fahrkarte von Kota Kinabalu bis Beaufort. Die kleine Dieselbahn fährt tatsächlich mitten durch den Dschungel. Es gibt nur ein Gleis. Es ist sehr eng und halb von Gräsern und kleinen Sträuchern überwuchert. Oberleitungen gibt es keine. Strommasten über weite Streckenteile auch nicht. In der Nähe von Ortschaften gibt es höchstens mal eine Schranke, wenn eine Autostraße die Bahnlinie kreuzt. Ansonsten aber sehe ich links und rechts des Zuges nichts als das undurchdringliche Grün des Dschungels. Es ist wie eine Wand, die die mir bekannte Welt von der Wildnis trennt. Dahinter leben Tiere, Insekten, Pilze und Pflanzen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. Unwillkürlich halte ich Ausschau nach Augenpaaren, die mir zwischen dem Blattwerk entgegenfunkeln, entgegenblitzen, bereit zum Sprung, bereit ihren Lebensraum mit scharfen Krallen und Zähnen zu verteidigen. Das Innere der Bahn ist mir so vertraut, dass es meine Verwirrung nur noch verstärkt. Die Wände sind in jener Farbe gehalten, die ich normalerweise mit purer Langeweile verbinde. Jetzt aber hält sie meine Sinne in Beschlag. Ist das nun grau, beige oder doch einfach weiß? Der Zug hat große, kastenförmige Fenster mit abgerundeten Ecken und einem schmalen Rahmen aus schwarzem Isoliergummi. Die Hartschalensitze sind trotz der gepolsterten Armlehnen gar nicht mal so bequem und in Vierern vor den Fenstern angeordnet. Darüber gibt es Gepäckablagen aus Metall, die aufgrund der Krümmung des Zugdachs partout nicht geeignet sind, um etwas Größeres als einen Aktenkoffer oder eine Handtasche dort abzulegen. Es gibt natürlich auch Menschen im Zug. Sie tun, was Menschen im Zug ebenso tun. Sie schauen gelangweilt aus dem Fenster. Gelangweilt und völlig teilnahmslos. Dabei ist da der Dschungel, verdammt, der Urwald. Einige wenige unterhalten sich. Die meisten schauen auf ihr Smartphone. Der Zug ist langsam. Das liegt natürlich am Dschungel, wie mir einer meiner Mitreisenden auf Englisch erklärt. Die Natur nage an den Gleisen, sagt er. Es komme häufig vor, dass die eine oder andere Bahnschwelle unter dem Druck einer Wurzel bricht. Schneller als etwa 40 km/h fahre der Zug eigentlich nie. Much too dangerous. Für die etwa 80 Kilometer von Kota Kinabalu bis Beaufort braucht die Bahn fast 2 Stunden. Eine sehr entspannte Art zu reisen. Vom Bahnhof aus sehe ich dem kleinen Zug nach, wie er tiefer ins Landesinnere tuckert. Ein einzelner Waggon in Blau und Weiß, der sich unbeirrt durch den Dschungel schlängelt. Ich denke an das Wort Bimmelbahn. Obwohl ich mit diesem Zug gefahren bin, wollen weder das Wort noch das Bild mit meiner Vorstellung von Borneo zusammenpassen. Die Welt ist ein Ort, dem man mit Schubladendenken nicht gerecht wird. Meine Reisen helfen mir, mich immer wieder daran zu erinnern. Mit diesen Gedanken hinter der Stirn mache ich mich auf zur nächsten Station meines Borneo-Urlauberprogramms. Ich bin über den Dschungel geflogen und mit dem Zug hindurchgefahren. Jetzt zieht es mich zum Wasser. Kurz hinter Beaufort beginnen die Kilas Wetlands, ein gezeitenabhängiges Sumpfgebiet, das als Halbinsel ins Südchinesische Meer ragt. Es ist durchzogen von salzhaltigen Flüssen und ansonsten fast vollständig von einem Mangrovenwald bedeckt, der unter Naturschutz steht. Die Menschen leben hier in kleinen Dörfern, in direkter Nähe zum Wasser. Wer hier wohnt, arbeitet traditionell auf die eine oder andere Art im Fischfang. Seit allerdings der Tourismus mehr und mehr boomt und Geld ins Land schwemmt, haben einige der Einheimischen umgesattelt. Kurzerhand haben sie ihre kleinen motorisierten Fischerboote umgebaut, um neugierige und naturverliebte Reisende über die Arme und Nebenarme des Sungai Padas zu schippern. Selbst an ein Sonnendach haben sie gedacht, damit die Kundschaft nicht ungeschützt der tropischen Sonneneinstrahlung ausgeliefert ist. Ich begrüße diese Entscheidung. Ich begrüße sie sogar sehr. Es ist jetzt Nachmittag, und selbst im Schatten ist mir so warm, dass ich versuche, jede unnötige Bewegung zu vermeiden. Solange ich sitze, das Boot mich schaukelt und ich nur meinen Kopf nach links und rechts zu drehen brauche, ist die Hitze eine regelrechte Wohltat für meinen Körper. Zusammen mit mir haben 10 Personen im kleinen Boot Platz gefunden, das von Ahmad gesteuert wird. Der Mann, den ich auf etwa 50 schätze, hat sich auf Englisch vorgestellt und erzählt uns allen vom Dschungel und den Tieren, die wir während der Fahrt beobachten können. Mein absolutes Highlight sind die Nasenaffen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst wäre da ihr Aussehen. Die markante Nase, die den Männchen bis übers Kinn hängt, wie eine fleischige Aubergine, gibt diesen Affen zwar den Namen, ist in meiner Wahrnehmung aber gar nicht mal so zentral. Das Bild, das sich wohl eher in mein Gehirn einbrennen wird, ist das eines Affen, der sich mit knallrotem, irrigierten Glied von Ast zu Ast schwingt. Ihr blitzsauberes und penibel gepflegt wirkendes Fell ist nicht weniger beeindruckend. An Rücken und Kopf ist es orange, Beine und Arme sind eher grau. Mag die große Nase auf den ersten Blick etwas Lächerliches haben, der Nasalis iavartus, der nur auf Borneo vorkommt, ist wunderschön. Da soll bloß niemand etwas anderes behaupten. Die Primaten führen, wie selbstverständlich, die akrobatischsten Klettereinlagen in den Bäumen in Ufernähe vor. Sie beobachten uns dabei, wie wir vorbeifahren und sie beobachten. Wie bei allen Menschenaffen ist es der Ausdruck in ihren Augen, der mich restlos in seinen Bann zieht. Ich halte für eine Zeit lang den Blick eines kräftigen Männchens. Wir sehen uns direkt in die Augen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da ist diese Ebene von Verständnis. Vielleicht bilde ich es mir ein. Vielleicht ist das, was zwischen mir und dem Nasenaffen passiert, aber auch alt. Sehr alt und in den Tiefen unserer Gehirne und Körper verankert. Sieh an, scheint unser Blickwechsel zu sagen. Ein bisschen komisch bist du schon, aber definitiv ein Artgenosse. Ich lehne mich im Boot zurück und schließe die Augen. Ich lausche. Da ist der Gesang von tropischen Vögeln, denen ich das knallbunte Gefieder anhöre. Da ist das gleichförmige Rauschen der Blätter im leichten Wind, das Plätschern des Wassers, das dahintreibende Boot. Da ist Ahmads etwas monotone Stimme, die auf Sehenswertes hinweist. And here, and here. Ich lasse meine Augen geschlossen und kann die bedächtige Aufmerksamkeit der anderen Touristen hören. Alle sind so still, als wollten sie den Dschungel nicht erschrecken. Es ist immer noch heiß und ich werde schläfrig. So schläfrig. Ich merke gerade noch, wie mir das Kinn auf die Brust sinkt, wo es weich auf der Schwimmweste zum Liegen kommt, dann entfernt sich alles, driftet immer weiter in den Hintergrund, verkriecht sich immer mehr in die Undurchdringlichkeit des Dschungels auf Borneo. Borneo, denke ich noch einmal. Und dann bin ich auch schon weg.